Jenny Alberto Barbera, der Festivaldirektor, hat im Vorfeld schon groß verkündet, der Sex ist zurück in Venedig. Was sagst du, wie viel Sex-Appeal hatte dieses Festival bislang?
Dir auch einen schönen Tag. Herzlich willkommen in Venedig. Ich sehe, wo deine Prioritäten liegen. Das ist, glaube ich, schon unser 7. Gespräch über den Sex in Venedig dieses Jahr. Und mein Eindruck ist, dass der Alberto öfter ins Kino gehen sollte, weil es doch sehr zahm ist. Es gibt zwar, und das freut mich auch, viele explizitere Sexszenen, sowohl in Hollywood-Produktionen als auch darüber hinaus hier in Venedig. Und ich bin ja auch eine Verfechterin gerade der Erotik im Mainstream-Kino. Aber wirklich schockierend im Kontext von einem Festival ist das nicht.
Ich denke auch. Also es wurde heiß gekocht im Vorfeld im wahrsten Sinne und hinterher waren wir doch sehr ernüchtert, als uns Disclaimer, die Serie von Alfonso Cuarón, als sexuell extrem im Vorfeld angekündigt wurde. Das hat sich als eher Luftnummer entpuppt, aber das werden wir heute klären. Ich sage willkommen bei Katz, dem kritischen Filmpodcast, heute mit Jenny Jecke.
Dem Sexy-Film-Podcast, würde ich sagen. Hallo!
Dem Erotik-Film-Podcast. Und mein Name ist Yannick Nolting. Einen schönen guten Tag. Ja, wir haben die jährliche Sonderfolge aus Venedig. Die 81. Filmbiennale findet hier statt. Es ist ein Jahr, von dem ich sagen würde, es ist von den 4 Ausgaben wahrscheinlich das Beste. Die beste Ausgabe. Ich bin mir nicht sicher, was ich die letzten Jahre dazu erzählt habe. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, es ist so konstant bergauf gegangen, seit ich hier bin. Wie gesagt, es ist das 4. Jahr, dass ich in Venedig bin. Wie ging es dir damit? Wie erlebst du das Festival? Wie geht es dir dieses Jahr damit?
Also ich kann den Eindruck durchaus nachvollziehen, weil ich jetzt nicht von Meisterwerken, die mich umhauen, überrollt werde, aber irgendwie ein konstantes Niveau gerade im Wettbewerb und aber auch darüber hinaus sehe, wo ich manchmal dann da sitze und denke, wenn der Abspann anfängt, ich mag schon wieder einen Film. Da stimmt doch irgendwas nicht. Und ich weiß auch nicht, wie das im Verhältnis zu den anderen Jahren ist, weil ich ehrlich gesagt mich kaum an die anderen Jahre so richtig erinnern kann von Venedig. Ich erinnere mich mehr daran, wie ich hier 90 Minuten irgendwie mal in der Schlange zur Fähre auf den Lido gewartet habe, als unbedingt die jeweiligen Filme im Programm. Aber es ist ein guter Jahrgang. Trotzdem vermisse ich irgendwie so diese absoluten Überfilme. Ich weiß nicht, ich habe noch kein Paar dieses Jahr zum Beispiel gesehen und das finde ich ein bisschen schade.
Obwohl Kate Blanchett mit im Programm vertreten ist.
In der sexy Serie Disclaimer.
In der sexuell extremen Serie Disclaimer, ja. Bei mir waren es eher so wieder die äußeren Umstände, die mich sehr geschafft haben. Ich hatte auch dieses Mal so den Tiefpunkt des Festivals, hatte ich direkt am Anfang, schon allein durch diesen äußeren Umstand, dass es dieses Jahr so extrem heiß war und so eine hohe Luftfeuchtigkeit hier in Venedig, wie ich es noch gar nicht erlebt habe. Aber gut, wir haben ja schon mal in Katz in einer Mailback-Folge darüber gesprochen, ob man am Anfang eines Podcasts über die äußeren Umstände überhaupt sprechen wollte. Da wurde mir dann gleich um die Ohren gehauen, dass ich ja immer darauf hinweise, dass wir in Venedig in diesem Gebüsch sitzen. Dieses Jahr sitzen wir in einem anderen Gebüsch zwischen herrlichen Bäumen. Die Pizzabäckerei ist nebenan. Ich würde auch als Disclaimer, da haben wir ihn voranschicken. Wir haben dieses Mal technisch improvisieren müssen, weil ich nicht das Mikrofon wie die anderen Jahre zur Verfügung habe. Deshalb entschuldigt bitte, wenn es dieses Jahr etwas dumpfer klingt im Ton und man uns manchmal nicht ganz so klar und deutlich verstehen kann wie sonst. Wir mussten das dieses Jahr einfach so auf kleinere Ansteckmikrofone umswitchen, aber das nur als Information am Rande. Jenny, wir haben heute einen der meist erwarteten Filme des Festivals gesehen, vielleicht den populärsten im Programm, nämlich Joker 2. Todd Phillips hat, ich glaube, 5 Jahre nach dem ersten Teil nochmal Joaquin Phoenix zurückgebracht in dieser Joker-Gestalt. Dazu ist Lady Gaga neu dazugekommen als so eine Harley Quinn-Figur. Beide treffen sich in Arkham Asylum, dieser Psychiatrie, und dann erleben wir einen Film, der sich als Musical entpuppt, wie schon im Vorfeld durchgesickert ist.
Wobei Lady Gaga sagt, das ist kein Musical, das ist ein Film, in dem die Lieder ausdrücken, was die Figuren fühlen.
Genau, darüber wird noch zu sprechen sein, ob das wirklich so ist. Es ist ein Musical gemischt mit dem Genre des Gerichtsfilms, würde ich sagen. Ich weiß, dass es dir mit dem Film wahrscheinlich etwas besser ergangen ist als mir, deshalb würde ich dir ganz gerne den Vortritt lassen, bevor ich jetzt zur großen Hasstirade aushole.
Okay, wie soll ich da überhaupt noch was sagen? Ich möchte gerne deine Hasstirade hören. Also vielleicht als Kontext, ich habe oder Joker 1 ist für mich eins meiner schönsten Venedig-Erlebnisse. Mhm. 2019, das letzte Jahr vor Corona. Danach gab es ja auch eine Venedig-Pause für mich. Und das war damals wirklich was ganz Besonderes, auch als ich damals auf das Handy geschaut habe oder den Rechner und gesehen habe, das war es, glaube ich, Jurypräsidentin Lucrezia Martel, die diesen Film den Goldenen Löwen gegeben hat, was wirklich einer der glücklichsten Momente meines Lebens ist, was viel über mein trauriges Leben aussagt. Es hat mir so viel Freude bereitet und bereitet mir immer noch Freude. Und ich habe kein Sequel gebraucht und ich brauche eigentlich auch Joker 2 nicht, aber ich finde es trotzdem interessant, dass Todd Phillips of Hangover Fame, den ich schon als interessanten, aber nicht sonderlich übermäßig fähigen Filmmacher bezeichnen würde, schon dieses Sequel dreht, aber eben nicht so in diese klassischen Fallen von Hollywood-Sequels tritt, sondern wirklich große Ambitionen zeigt, diesen Musical-Ansatz verfolgt, das Setting statt nach dem Milliardenerfolg vergrößert, eher verkleinert, weniger Schauplätze wählt und das Genre eigentlich noch weiter eben weg vom Superheldenfilm verschiebt. Und das hat mich wirklich sehr beeindruckt, aber insgesamt ist es eher ein beeindruckender als ein wirklich, wirklich guter Film, was auch daran liegt, ich warte immer noch gespannt auf deine Hass-Tirade, dass ich glaube, dass er eigentlich, Todd Phillips und sein Co-Drehbuchautor, nichts über den Joker an sich zu sagen hatten, was er für die Gesellschaft bedeutet. Er hat viel über den Arthur Fleck zu sagen, also quasi die eigentliche Persönlichkeit von der Joaquin Phoenix-Figur, aber am Joker, anarchischen Potenzial, da findet er nichts Interessantes dran, was halt schade ist, wenn man einen langen Film über den Joker hat. Und das zweite Problem, was ich mit dem Film habe, ist, dass Phillips wirklich keine Musical-Sequenzen inszenieren kann, was bei einem Musical ein Problem ist. Also der Gesang ist interessant, zart und zerbrechlich und auch nicht perfekt. Das ist eine Stärke, würde ich sagen, aber inszeniert wird es sehr träge einfach. Ich war überrascht, wie langweilig und träge die Musical-Sequenzen sind. Und ich sag nicht, aber vielleicht hätte ich mir fast schon Damien Chazelle da gewünscht in den Joker-Film und ich bin kein La La Land-Fan.
Das trifft's schon ganz gut. Also ich war auch zum ersten wahnsinnig ernüchtert von diesen Musical-Sequenzen. Ich finde, es gibt so ein Highlight, da wird, die findet im Gerichtssaal statt und da halluziniert sich der Joker, wie er quasi Amok läuft darin, während er singt. Und das ist eine Sequenz, die ist schon so brachial und finster inszeniert. Also da dachte ich, okay, das hat Eindruck geschunden. Aber ansonsten würde ich auch sagen, das ist so einfallslos in Szene gesetzt. Da ist gar keine, also irgendwie eine interessante Choreografie dahinter, sondern es ist, wie du schon sagst, es ist halt dieses bewusst Unperfekte. Das wird so geraunt und gehaucht. Manchmal werden die Songs auch nur als A-Cappella-Version gesungen, ohne musikalische Begleitung. Das hat schon seinen Reiz und hat irgendwie eine Stimmung, aber der Film sieht toll aus, das würde ich ihm lassen. Der ist wieder ganz hübsch inszeniert, wie diese Licht- und Schattenspiele wieder genutzt werden. Also wenn Arthur Fleck in seiner Gefängniszelle sitzt und man hat nur diese dunkle Silhouette und dann schimmert so die Zigarette in der Mitte als einziger heller Punkt. Das sind so Bilder, wo ich mir dachte, die sind wieder sehr gut in einem Comic-Panel-Look vielleicht verortet und trotzdem sehr filmisch einfach auf die Leinwand geholt. Also das ist eine Qualität, die er hat. Und ich würde ihm auch als Qualität erstmal anrechnen, er ist durchaus radikal. Also er hat eben nicht nochmal den ersten Teil 2.0 gemacht, sondern er hat eigentlich im Grunde eine Parodie des ersten Teils gedreht, in dem Sinne, dass alles radikal verkehrt wird, was da gemacht wird. Aber da beginnt dann für mich das Problem, bei dem ich mich so ein bisschen verarscht fühle. Und wenn ich jetzt ansetze, werden vielleicht einige sagen, na, die Provokation hat doch gezündet, hat er doch sein Ziel erreicht. Aber ich denke mir, nee, die Provokation ist eben nicht gut. Denn was hier gemacht wird, ist ein Film, der erst ewig lange in diesem Gerichtssaal verhandelt, die Frage, ist Arthur Fleck wahnsinnig oder nicht? Wo ich mir denke, ja toll, also das war nicht die spannende Frage des ersten Teils, die war eigentlich auch geklärt. Also diese Frage von, ist das alles passiert oder hat es nur in seinem Kopf stattgefunden? Das war ein netter Gag des ersten Teils, um sich auch so ein bisschen aus der Reserve zu ziehen, ob das denn jetzt wirklich so für bare Münze genommen werden kann. Aber ist nicht die interessante Frage, um dann den ganzen Film daraus zu stricken, dieses unzuverlässige Erzählen. Wenn man diesen ewigen Teil, Mittelteil des Films überstanden hat, dann kommt so dieser wahre Kern, nämlich, dass es ein Film wird, der uns warnt, glaubt nicht diesen Ikonen, diesen Führerfiguren, diesen medialen Heldengestalten oder auch Antiheldengestalten, die auf der Mattscheibe irgendwie in diesen Röhrenfernseher auch im Film immer wieder vorbeiflimmern. Ich habe mir zwischendrin gedacht, okay, der Joker wird hier offenbar zu so einer Antwort auf Donald Trump irgendwie, also so eine Führergestalt, die schlimme Dinge sagt, schlimme Dinge macht und trotzdem schart sich so eine Fangemeinde um ihn, die ihn genau dafür auch bejubeln, bis wir dann zum Schluss die große Standpauke serviert bekommen. Nein, das ist das arme Würstchen. Er sieht es dann auch selber irgendwie ein und dann sehen wir eigentlich nur, wie jeder Traum, jede Revolution und Revolte platzt. Das bis dahin. Sorry für diesen langen Monolog. Rückblick. Der erste Teil war eine sehr plakative, sehr niedrigschwellige, aber durchaus treffende Analyse von dem kapitalistischen, neoliberalen System, das sich selber Hierarchien schafft und das daraus so gewisse faschistoide Fantasien aus sich selbst heraus in die Welt trägt. Das war eine These, die sehr provokant war, die ich aber durchaus einleuchtend fand, wie sie der Film dargeboten hat. Und dazu kann man sich verhalten, damit kann man sich auseinandersetzen und das war irgendwie ein Stein, der da geworfen wurde. Der zweite Teil macht alles davon rückgängig. Es wird nur nochmal diese Figur pathologisiert. Alle Anhänger, die diese Kritik für bare Münze genommen haben, werden als völlige naive Idioten dargestellt. Also ich selbst soll mich da jetzt auch ertappt fühlen und mir denken, oh ja, das ist schon ganz schön schlimm, wie ich da dieser Revoltenfantasie verfallen bin. Aber dann denke ich mir, also wer diese Moral jetzt immer noch braucht, der hat auch die letzten Jahre wahrscheinlich keinen Kinofilm gesehen. Ich meine, das Thema war spätestens dann durch, als Timothée Chalamet diese blaue Wurmschlotze gesoffen hat. Hast du noch irgendwas zu Joker ergänzt oder wollen wir diese Spannung aushalten, dass wir da uns offenbar nicht ganz so einig sind?
Nein, im Grunde nur, dass ich das verstehe, so, und dass die interessantesten Aspekte des ersten Films weggewischt werden. Ich habe auch manchmal das Gefühl gehabt, dass er mit dem Backlash, den es ja eigentlich gar nicht gab, außer von 3 Twitter-Accounts sich auseinandersetzt, dass der erste Film irgendwie gefährlich war. Das war ja wirklich ein Zitat damals.
Ja, dass er die Massen verführt, dass es zu Gewalt kommt.
Aber ich finde halt nicht Arthur als Figur, ich finde nicht interessant, was den Schwächling ausmacht bei so einer Figur, sondern ich finde interessant, warum die anderen Schwächlinge diese andere Figur, die andere Identität so spannend finden. Und wenn man sich halt anschaut, wie mit der Figur von Lady Gaga umgegangen wird, die ja quasi stellvertretend für die ganze Masse ist, die sich in Arthur Flecks Joker verliebt, sozusagen, dann erkennt man auch, dass da eigentlich kein tieferes Interesse oder Verständnis für die Faszination um den Joker da ist. Weil Gotham in diesem Film eigentlich gar nicht existiert. Gotham ist nur eine Ansammlung von plakativen Klischeebildern von Wut und Zorn. Ja. Aber wenn man jetzt wirklich mal tiefer reinschaut, wo das herkommt, was die Menschen antreibt, wie die sozialen Umstände aussehen, dann, also wirklich zum Beispiel die Lady Gaga-Figur anschaut, dann gibt es keine Antwort für den Film. Es gibt kein, um einen YouTuber-Begriff zu verwenden, Worldbuilding in Joker Folie à deux.
Ja, er lässt doch diese Lady Gaga-Figur total außen vor, hatte ich den Eindruck. Also Lady Gaga kommt immer wieder rein, wenn mal ein bisschen besser gesungen werden soll, hatte ich den Eindruck. Und die wird dann auch so ein, zwei Dynamiken heruntergebrochen. Du hast schon beschrieben, also sie steht stellvertretend für die Faszination, die Menschen für Arthur entwickeln. Aber das erzählt sich nicht so ganz in dem Film. Und wir kommen dann am Ende an diesem desillusionierten Punkt raus. Aber bis dahin hat mich das mäßig überzeugt. Und ich würde auch sagen, das ist wahrscheinlich der schlimmste Film der Heath im Programm.
Also ich habe 2073 von Asif Karpadia gesehen und der war der schlimmste Film im Programm in Venedig und auch einer der schlimmsten Filme, die ich jemals in Venedig gesehen habe.
Das ist eine, sollte man erklären, ein Dokumentarfilm, der ich glaube von Neon mit produziert wurde, wo es so um die Gefahren der Zukunft geht, richtig, und alles, was auf der Welt schief läuft.
Die sollte man auch im Double Feature schauen, würde ich sagen, Joker 2 und 2073.
Okay. Haben wir notiert. Ich würde mit dir ganz gerne nochmal an den Anfang des Festivals zurückspringen. Da haben wir einen anderen sehr populären Film, nämlich Beetlejuice von Tim Burton. Ich kann gerade nicht sagen, in welchem Jahr genau der erste Teil rauskam. Es ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile her. Wir haben es hier mit einem echten Kultfilm zu tun. Diese Spukgeschichte mit Michael Keaton, der als so ein Geist auftritt, der versucht, die neuen Bewohner aus dem Haus zu ekeln und der dann versucht, wieder in die echte Welt der Menschen rüberkommen zu können. Das Ganze passiert jetzt im zweiten Teil eigentlich nochmal, nur mit leichten Verschiebungen. Also diese Dietz-Familie, die im ersten Teil im Fokus stand, kommt wieder zusammen, weil der Patriarch, das Familienoberhaupt, verstorben ist. Und da werden jetzt allerlei private Befindlichkeiten und Probleme zwischen den Generationen aufgerollt. Mutter und Tochter reden nicht mehr miteinander, weil sich die Mutter, Winona Ryder, nur noch für diese Geister- und Spukwelt begeistert und darüber ihre Tochter vernachlässigt hat. Und dann haben wir einen sehr konfus erzählten Film, würde ich sagen. Zwischendrin taucht dann noch Monica Bellucci auf als die geisterhafte Ex-Frau von Beetlejuice, die sich frisch zusammentackert aus ihren Leichenteilen und auf Rachefeldzug geht. Willem Dafoe ist neu dabei, der so eine Art Cop-Schauspieler spielt, der versucht wieder den Gang der Dinge herzustellen. Das ist so das Comic Relief in diesem Film immer, wenn er auftritt. Wie fandest du das? Hast du dieser Fortsetzung entgegengeblickt? Hast du dich auf einen neuen Film von Tim Burton gefreut?
Ihr seht jetzt nicht meinen Gesichtsausdruck, aber die Antwort lautet nein. Ich habe keinerlei Beziehung zu Beetlejuice. Hm. Ich fand es als Kind immer extrem nervig. Ich mochte andere Filme von Tim Burton, aber fand ihn als Regisseur immer eher so, weiß nicht, ich habe ihn immer als Requisiteur wahrgenommen und nicht so sehr als Regisseur. Und das ändert sich jetzt nicht signifikant, aber ich muss schon sagen, dass ich sehr, sehr viel Spaß an Beetlejuice hatte. Weil dieser Film sehr, sehr niedrige Ansprüche hat und sie alle erfüllt und darüber hinaus nichts bietet und dann ist er einfach vorbei. Also es ist so, als du eben Beetlejuice gesagt hast, dachte ich auch, der lief bei diesem Festival. Das ist doch schon Äonen her. Was ist in diesem Film überhaupt passiert? Und woran ich mich erinnere, ist jetzt nicht unbedingt die Trauergeschichte der 3D-Generation, die man durchaus auch im Double-Feature mit dem Almodovar schauen könnte. Sondern eher so diese Materialaffinität, die man natürlich mit Burton assoziiert, aber die ja eigentlich in den letzten Jahren völlig abhandengekommen ist. Also die praktischen Effekte, Stop-Motion-Effekte, die eingesetzt werden. Das ist so ein Schlaraffenland einfach für mein Auge gewesen, dass ich darüber hinwegsehen konnte, dass da diese ganzen Konflikte um die Generation, die Trauergeschichten, das ist alles eigentlich nur angekratzt und nicht weitererzählt wird. Und ich fand ihn aber auch überhaupt nicht verwirrend, ehrlich gesagt. Ich fand ihn sehr, sehr straightforward in jeder Hinsicht und das ist mir auch gefallen. Es ist einfach ein sehr einfacher Film mit vielen, vielen Ideen, der anfängt und endet und dazwischen gibt es halt diese grandiose Bellucci-Szene, die ist ja relativ am Anfang, die ich wirklich toll fand. Sie ist ungefähr 40 Sekunden zu lang, aber das kann ich verkraften, weil ich dachte die ganze Zeit daran, ist Tim Burton nicht mit Monica Bellucci zusammen? Bin ich nicht Filmkritikerin und statt Gossip-Autorin? Wie dem auch sei. Ich habe viel über diese Sequenz
nachgedacht. Hier sind wir beides.
Ja. Und die hat mir große Freude bereitet. Ich finde es auch schwer zu sagen, ob es wirklich ein Comeback von Tim Burton ist. Weil ich das Gefühl habe, er geht viel zu seinen Wurzeln zurück. Gerade nach so einer, sowas wie Dumbo, den ich halt absolut furchtbar fand. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, findet er bei den Anfängen nichts Neues. So, das ist schon irgendwie auch ein bisschen leerer Film, würde ich sagen. Also gerade wenn man ihn mit anderen Legacy-Sequels vergleicht, die so in den letzten Jahren gedreht worden sind. Der hat ja auch einen Legacy-Sequel-Ansatz, ähnlich wie Top Gun Maverick zum Beispiel.
Ja, ich würde ergänzen, ich fand ihn noch nicht verwirrend, aber einfach so konfus zusammengeschmissen. Es ist, wie du schon sagst, es ist dieses Schlaraffenland, es ist dieses Gruselkabinett, wo einfach alles an Effekten aufgefahren wird, wo sich Tim Burton dann noch voll austobt und das ist auch durchaus ein Reiz dieses Films und eine Sensation, die das birgt. Aber ich fand es einfach so schade, dass er dann doch so mutlos ist. Also genau in dieser Legacy-Sequel- und Reboot- und Sequel-Tradition, die Hollywood gerade noch intensiver zu verfolgen scheint, also dass jeder Kultfilm nochmal neu aufgelegt wird, da fand ich das hier gar nicht so dumm, dass das als so eine Art Spukgeschichte dann noch aufgezogen wird. Und ich denke, da ist eine Metaebene drin, die der Film aufmacht in diesem Genre, in dieser Anordnung, in dem Spukhaus, dass man das auch darauf beziehen könnte. Und es gibt so ein paar Momente, wo ich auch dachte, Da ist sich Tim Burton schon bewusst, was er hier eigentlich macht und dass es halt schon auch im Grunde ein Quatsch ist, dass man jetzt nach so vielen Jahren nochmal eine Fortsetzung zu Beetlejuice macht, aber daraus wird halt nichts gemacht und das gipfelt dann in einem Finale, wo einfach alles durcheinander geschmissen wird, was der Film aufgemacht hat an Fässern, aber findet doch wieder nur zu diesen alten erzählerischen Punkten des ersten Teils und das fand ich einfach sehr schade. Es ist sicherlich eine passende Entscheidung gewesen, das als Eröffnungsfilm zu nehmen, weil dann die ganz großen Stars wieder über den roten Teppich laufen können. Und das ist sowas, wo man einerseits die Kultfilm-Anhänger von damals abholt. Gleichzeitig sind so Leute wie Jenna Ortega dabei. Also da holt man da noch eine neue Generation mit ab. Das ist ein Film, der sehr Instagram- und sehr TikTok-tauglich ist, also um in Social Media verwurstet zu werden. Deshalb ist es wahrscheinlich eine gute Wahl gewesen, den an den Anfang zu packen. Relativ am Anfang lief auch der dritte Teil von Pablo Larraíns Trilogie über berühmte Frauen, nämlich Maria, über Maria Callas. Angelina Jolie tritt jetzt in die Fußstapfen von Kristen Stewart und Natalie Portman, da habe ich kurz überlegen müssen, die die Hauptrollen in Spencer und Jackie gespielt haben, also Filme über Jackie Kennedy und über Prinzessin Diana. Jetzt eben, wie gesagt, Maria Callas, die große Operndiva des vergangenen Jahrhunderts. Und Larraín hat wieder einen sehr verdichteten Zugriff auf das Thema gewählt, indem er halt nicht das ganze Leben nacherzählt, sondern das entspinnt sich alles anhand der letzten 7 Tage in ihrem Leben. Gleich am Anfang sehen wir, wie Maria tot in ihrer Wohnung gefunden wird. Dann haben wir eine große Montagesequenz, die so verschiedene Momentaufnahmen aus ihrem Leben Revue passieren lässt. Dazu sehen wir Angelina Jolie als Maria Callas in Großaufnahmen in Schwarz-Weiß singen. Und da war ich schon hin und weg, muss ich sagen, weil man, also wirklich, es ist unglaublich, was sie ausstrahlt in diesem Film. Also das ist halt immer so leicht dahingesagt und sie ist irgendwie so ausdrucksstark und hat so eine große Präsenz. Aber hier kann man wirklich dabei zusehen, wie man eine Diva verkörpert. Und das ist auch so aufgefächert, also wie sie den Kopf hin und her bewegt, wie sie den Körper so leicht schräg hält, wie sie Räume betritt. Also jeder Raum, den Angelina Jolie in dem Film betritt, ist, als würde sie auf die große Opernbühne gleich rausgehen. Wie man es geschafft hat, diese Gesangsmomente zu inszenieren. Also man hat ja wohl, wie ich jetzt erfahren habe, sie hat es live gesungen und dann hat man aber ihren Gesang mit alten Aufnahmen zusammen vermischt und das am Rechner zusammengefügt. Also das ist sehr beeindruckend gelungen. Und ich finde einfach, dass es Pablo Larraíns Versuch, nochmal die Oper aus der Versenkung zu retten. Es gibt grandiose Opernsequenzen, also die auch in das echte Leben überschwappen. Also wenn Maria durch Paris läuft und plötzlich kommt ihr ein Männer-Opernchor entgegen und dann fangen sie da an zu singen. Es gibt später eine Passage, wo sie sich so in ihre Opernfiguren nochmal verwandelt, draußen in der realen Welt. Und das ist ein Werk, wo ich sagen würde, wahrscheinlich ist Jackie immer noch der cleverste der drei Teile, aber der hier hat mich am meisten mitgerissen. Ich finde ihn wieder besser als Spencer, der nur nochmal dieses alte Boulevardmärchen aufgegossen und aufgekocht hat. Das hier ist ein Film über eine Frau, die also radikal bis zum Schluss an der Kunst festhält, die es bis in ihren Tod hinein zu singen versucht. Und ich fand das irgendwie schon banal, aber auf eine anrührende Weise banal, dass er so ein Kunststatement ans Ende dieser Trilogie setzt. Wie ging es dir damit? Ich sehe schon, du bist nicht ganz so begeistert.
Was? Nein, ich bin noch nicht ganz so begeistert von deinem Lob für Jackie, den ich absolut furchtbar finde. Also der war für mich wirklich so wie einer dieser Karikaturzeichner, die man irgendwie am Lido wahrscheinlich auch oder wahrscheinlich eher in Venedig irgendwo in der Ecke sieht, wo man hingehen kann, dann kriegt man so eine Karikatur von sich mit riesigen Ohren und dicken Lippen oder was weiß ich. Und das war die Darbietung von Natalie Portman in dem Film. Also es war wirklich eine Qual, Jackie zu schauen, während Spencer für mich eins der besten und interessantesten Biopics so in den letzten Jahren darstellte, was glaube ich daran lag, dass die Synergie zwischen dem Ansatz und der gewählten Schauspielerin und ihrem Schauspielstil viel besser quasi geflossen ist, als was auch immer bei dem Casting von Natalie Portman passiert ist, die ich aber sowieso nie für einen Film casten würde. Außer vielleicht für Vox Lux, weil da war sie so furchtbar, dass es schon wieder gut war. Aber wie dem auch sei, also hier glaube ich in Maria würde ich dir absolut zustimmen, dass die Diva-Darstellung von Angelina Jolie eigentlich mit so das große Highlight des Ganzen ist, weil ich glaube, auch hier funktioniert das Casting einfach großartig, weil bei Spencer hat man ja eine sehr fragile Persönlichkeit besetzt mit einer Schauspielerin, die Zerbrechlichkeit ja auch schon seit Jahren auch als Waffe vor der Kamera einsetzt, die damit auch immer in der Kommunikation oder im Austausch mit der Kamera beziehungsweise uns Zuschauern ist, durch ihren Blick, durch ihre zitternden Lippen und so weiter und so fort. Das finde ich wahnsinnig faszinierend, schon immer bei Kristen Stewart, und Larraín hat das erkannt. Und hier haben wir ja quasi das genaue Gegenteil von Schauspielern, jemand, der schon immer irgendwie über allem schwebt, egal wo sie gecastet wird, ob das in sowas wie Wanted ist oder Eternals oder Salt oder so. Sie kommt in den Raum, wie du ja sagst, in Salt, und alles gehört ihr. So die ganze Geschichte, die ganze Background-Geschichte, alles. Sie ist die Erzählerin ihrer Filme, wenn man so will. Und in Maria ist das auch so, und da ist es natürlich dann perfekt. Ich bin mir nicht so sicher, ob das mit den Opernsequenzen so überzeugend ist. Also ich hatte manchmal das Gefühl, dass der Spagat zwischen Jolie und Callas, zwischen den Stimmen, die vermengt werden in den Opernsequenzen, hört man stärker Callas, in den heimischen Gesangsmomenten, wo sie älter ist, hört man stärker Jolie, ob dieser Spagat wirklich gelingt. Weil ich hatte schon einfach häufig das Gefühl in Callas oder in Maria, dass ich eine Mini-Playback-Show anschaue, was ein bisschen fies ist. So, und das fordert er ja heraus mit dieser von dir erwähnten Schwarz-Weiß-Einstellung. Mhm. So, das ist ja wirklich so. Ihr seht jemanden, mit dem ihr aufgewachsen seid, den ihr schon seit Jahrzehnten kennt. Mhm. Und ihr hört jemanden, den ihr vielleicht noch länger kennt. Oder der auf, einfach weil die Hürde bei Operngesang ganz anders ist, als wenn Rami Malek Freddie Mercury spielt. Was für mich kein schauspielerischer Vergleich ist, weil er ist eher auf Natalie Portman-Niveau. Während Angelina Jolie hier, glaube ich, wirklich eine der, ich weiß nicht, eine der herausragenden, es ist eine Superlative, aber ich war wirklich, wirklich unglaublich berührt von ihr, vor allem, wenn sie nicht gesungen hat. Mhm. Und das war für mich die überzeugendsten Aspekte in Maria, während diese etwas zerfahrene Flickenteppich-Biopic-Narration mich manchmal ein bisschen frustriert hat, aber dann kam wieder eine Großaufnahme von ihr oder irgendein abschätziger One-Liner und dann war ich wieder begeistert.
Bevor es weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass Cuts nur durch eure persönliche finanzielle Unterstützung möglich ist. Also wenn ihr wollt, dass dieser Podcast nicht einfach irgendwann mal aufhört, sondern wir immer weiter hier jede Woche über Filme sprechen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/cuts, wenn ihr da eine Mitgliedschaft abschließt. Das geht schon ab 3 Euro im Monat. Dann erhaltet ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special, in dem wir über Filmströmungen, aber auch Regisseure, Regisseurinnen reden. Das sind immer Folgen, die so 3-3,5 Stunden lang sind, wo wir durch deren Werk durchgehen. Und außerdem erhaltet ihr noch Zugang zum Cuts Discord-Server, wo wir jeden Tag über Filme, Serien, Trailer, alles Mögliche eigentlich reden. Auch der Literaturkanal zum Beispiel ist ordentlich im Gange. Da gibt es zum Beispiel jeden Monat einen Lesekreis. Also falls euch das interessiert, unterstützt uns gerne auf steadyhq.com/cuts. Und falls euch das nicht interessiert, unterstützt uns bitte gerne auch, denn wir wollen, dass dieser Podcast niemals aufhört. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text.
Ich denke, die Stärke dieser Opernszenen und generell, also fast der ganze Film ist mit Opernmusik unterlegt. Ich denke, die Qualität dessen liegt darin, dass man da, glaube ich, schon noch recht viel entdecken kann, wie auch diese Opern, diese ikonischen, kanonischen Opern mit diesem Inhalt so ein bisschen in Dialog treten. Also ich will jetzt hier nicht versuchen auszuholen, was vielleicht die Parsifal-Ouvertüre jetzt mit diesen Szenen in Maria zu tun hat, aber ich glaube, da gibt es einfach noch sehr viel zu entdecken, ob man jetzt Opernenthusiast ist oder nicht, sich dafür begeistert oder nicht. Ich glaube, das ist schon ein sehr sehenswerter Film, der jetzt auch einen Kinostart bekommen hat, schon im Februar 2025, soweit ich mich erinnere. Und ich gehe mal davon aus, dass sie auf jeden Fall für den Oscar nominiert werden wird. Das wurde ja schon vor dem Festival groß in Position gebracht und so wird es bestimmt auch kommen. Du hast schon Natalie Portman und Vox Lux erwähnt. Das schafft die Brücke zum nächsten Film, nämlich The Brutalist ist hier gelaufen. Auch ein recht mit Spannung erwarteter Film, schon deshalb, weil er auf 70 mm vorgeführt wurde. Mehrere Rollen wurden angekarrt in Sala d'Arsena, um hier aufgeführt zu werden. Der Film zelebriert altes Filmemachen, altes Filmvorführen. Es gibt eine Ouvertüre, es gibt eine Intermission. Der Film läuft 3,5 Stunden, ist einer der längsten Titel hier im Programm. Und erzählt eine fiktive Biografie eines jüdischen Architekten namens Laszlo, der den Holocaust überlebt hat und jetzt in den 40er Jahren nach Amerika, nach New York kommt und dort so den großen Aufstieg erlebt, indem er also von einem reichen Unternehmer beauftragt wird, so ein ganz großes Prestigeprojekt zu verwirklichen. Man will sich mit so einem brutalistischen Gemeindezentrum in den Geschichtsbüchern verewigen. Und dann sehen wir aber, wie dieses Bauprojekt immer wieder ins Stocken kommt. Er selbst mit seinem Holocaust-Trauma konfrontiert ist, mit der Vergangenheit nicht abschließen kann. Seine Frau reist ihn dann irgendwann noch hinterher, die inzwischen im Rollstuhl sitzt. Also da erleben wir auch zwischen den beiden dann große Hürden und Herausforderungen, die bewältigt werden müssen. Und
extreme Sexszenen.
Das weiß ich schon gar nicht mehr, ob es extreme Sexszenen gab. Das habe ich schon wieder vergessen. Die waren wahrscheinlich so extrem, dass ich so geschockt war, dass ich das völlig verdrängt habe. Wie gesagt, das ist das neue Werk von Brady Corbett.
Oder Corbett? Weiß nicht, ist er Franzose?
Wir sind schlecht vorbereitet. Nee, Franzose ist er nicht.
Corbett geschrieben mit einem T.
Genau, ja. reichen wir nach, vielleicht. Brady Corbett nennen wir ihn, der Regisseur von Vox Lux. Vorher hat er gemacht The Childhood of a Leader. Zwei Geschichten, die sich so mit faschistoiden Machtverhältnissen auseinandergesetzt haben. Also einmal aus einer historischen Perspektive, der aufziehende Faschismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts, dann aus einer gegenwärtigen Perspektive anhand der Popmusik und wie da also Trauma ausgeschlachtet werden und zu versuchen, große Massen um sich zu scharen. Hast du dieses Motiv hier wiedergefunden? Wie würdest du ihn einordnen in diese Filmografie? Wie hat dir The Brutalist gefallen?
Also motivisch sehe ich schon eine Verwandtschaft zu Vox Lux, wo es ja um Mega-Fame im Grunde geht, Berühmtheit, die sich aus einer Gewalttat ja speist, aus einem Attentat in der Schule. Und hier gehen wir jetzt quasi von der Popkultur hin zur Hochkultur, zur Architektur, aber gespeist von dem neoliberalen System, von dem amerikanischen Kapitalismus, auch hier, der die Kultur füttert und finanziert, aber eben in Gestalt von Guy Pearce als Van Buren, Harrison Van Buren, die Namen in dem Film sind auch toll. Ich muss sagen, es ist bisher mein Lieblingsfilm von dem Regisseur, dessen Namen wir nicht wissen, wie man ihn ausspricht. Brady nenne ich ihn mal, Star of Funny Games US, weil ich weiß nicht, ich fand ihn eben nicht klassisch in irgendeiner Form. Also er hat diesen Gigantomanismus, er hat diesen Materialfetischismus, er ist viel zu lang, die Intermission hätte ich wirklich nicht gebraucht, auch wenn ich verstehe, warum sie drin ist. Er ist irgendwie monumental und größenwahnsinnig und alles, aber er fühlt sich halt zumeist gar nicht so an. Also er fühlt sich nicht an wie Vox Lux oder wie Childhood of a Leader, die einen sehr, also gerade Childhood of a Leader ist in einem sehr Haneke-esken Erzählmodus irgendwie gefangen. Ich mache jetzt ernstes, seriöses Arthouse-Kino oder sowas. Und das hier ist kein, also er nimmt zwar hier für The Brutalist so dieses Material aus den 50ern an mit dem Vista Vision Format, auch was ja auch groß eingeblendet wird am Anfang, sehr hübsch sieht das aus. Aber es fühlt sich eigentlich an wie ein ganz zeitgemäßer Arthouse-Film, aber so der neueren Schule, sehr dynamische Kamera, gerade in der ersten Hälfte, wo noch so dieser Aufbruchsgedanke da durchschwingt. Irgendjemand hat hier Einspruch, würde ich sagen. Ja,
es wird gehupt, ein Boot hupt im Hintergrund.
Wo war ich? Genau. Also er wirkt sehr frisch, sehr lebhaft, man kommt irgendwie. Oder er schafft es wirklich so, dieses Gefühl eines Neustarts in einem neuen Leben, trotz der vielen Stopp-Momente, der vielen Rückschläge, irgendwie gerade in der ersten Hälfte darzustellen, was bei dem Monumentalismus, glaube ich, nicht selbstverständlich ist. Mit der zweiten Hälfte habe ich mehr Probleme. So, weil ich glaube auch, dass er mehr Szenen hat als Ideen, manchmal, die er wirklich verendet und zu Ende denkt. Aber insgesamt ist es für mich schon ein schöner Gegenentwurf hier zu The Fountainhead von Ayn Rand. So diese Idee, dass man in Amerika nur irgendjemand superreich braucht, der den anderen dann die Möglichkeit gibt, zu entfalten, sich zu entfalten. Das wird hier halt wirklich ad absurdum geführt, ist aber nicht zu ernst, ist immer auch wieder unterhaltsam, lustig. Und dann hat er dazwischen immer wieder solche Momente, wo zumindest ich nicht glauben konnte, dass er das jetzt wirklich gemacht hat.
Mit dem Ayn Rand-Roman, das fand ich auch spannend, weil das auch im Vorfeld schon immer wieder genannt wurde, dass das die Inspiration gewesen sei. Und da habe ich mich gefragt, also verfilmt er das wirklich oder adaptiert er diese Ideologie? Aber nee, es ist schon ein sehr kritischer Film, der da nochmal anders drauf blickt und diese ganzen Abgründe da auch auslotet. Und es ist ein sehr komplexer Film, in dem ganz viele Themen übereinander gestapelt sind. Also wir haben diese Holocaust-Bewältigung, wir haben überhaupt dieses sich wandelnde Stadtbild in den Vereinigten Staaten, was da erzählt wird. Wir haben die Kunstgeschichte, die erzählt wird. Es ist dann diese Frage der Ausbeutung in der Kunst. Wie kann man überhaupt eine Autonomie darin bewahren? Aber ich finde auch, die zweite Hälfte hat dann sehr geschwächelt, weil da diese Beziehungsdynamik zwischen den Eheleuten ins Zentrum rückt. Also Adrian Brody und Felicity Jones, die beiden spielen. Und das hat sich für mich nicht gut erzählt. Also da ist sehr, sehr viel behauptet, weil Brady Corbett sich eben dann doch mehr für diese andere Nebenschauplätze interessiert. Er geht halt in diese Bauszenarien rein, was mit dem Unternehmer passiert, wie da die Beziehung sich entfaltet. Und es gipfelt dann in einem Epilog, wo nochmal alles erklärt wird, was in diesem Film passiert ist, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob es das gebraucht hätte, ob man da ein bisschen für dumm verkauft wird, nachdem man die 3,5 Stunden durchgestanden hat, oder ob nicht darüber doch nochmal eine andere Perspektive auf diese Kunst geworfen wird, die man vorher gesehen hat. Ich würde dir insofern widersprechen, als das ein absolut rückwärtsgewandtes Kino ist in meinen Augen. Also ich denke, der Film hätte aus einer ästhetischen Sicht genauso im 20. Jahrhundert auch gedreht worden sein könnte. Deshalb wird er ja offensichtlich auch so gefeiert von vielen, weil er halt nochmal so ein Oldschool-Filmemachen zelebriert, das Hollywood halt in der Größenordnung nur noch selten bietet. Und das ist was, wo ich so skeptisch bin, was mir nicht ganz packt. Ich finde, das ist schon eher in Richtung Gespensterkino, was man da sieht, was mich auch anspricht. Ich fand das auch wahnsinnig faszinierend, wie der bebildert ist, mit welchem Auge für die Details das alles in Szene gesetzt ist. Aber ich würde auch sagen, wir müssen darüber diskutieren, was das macht in der Filmbranche, in der aktuellen Hollywood-Filmbranche, dass jetzt so ein Versuch eines Großprojektes da wahrscheinlich so abgefeiert werden wird. Wie gesagt, ich bin da eher skeptisch, wie das zu beurteilen ist. Und wir können vor allem gespannt sein, die Kinos werden sich freuen, wenn sie dieses über 200 Minuten lange Filmmonstrum dann regulär ins Programm aufnehmen können. Ein Film, über den wir unbedingt sprechen sollten, ist Queer von Luca Guadagnino. Auch ein heiß erwarteter Titel, denke ich. Also Guadagnino, der Regisseur von Werken wie Call Me By Your Name, Suspiria, Bones and All hatte er hier in Venedig. Challengers sollte in Venedig laufen, wurde dann aber abgesagt wegen diesem Hollywood-Streik. Jetzt ist er endlich wieder hier mit einem neuen Titel. Er hat den gleichnamigen Roman von William S. Burroughs verfilmt, in dem Burroughs so autobiografisch schildert, wie er sich also nach Mexiko zurückgezogen hat in seinem Drogenrausch, und wir erleben hier die Zustandsbeschreibung eines alternden Mannes, der also auf der Jagd ist nach jungen Männern, vor allem auf der Jagd nach einem jungen Mann, den er da an den Bars kennenlernt. Und es ist dann ein Film, der eigentlich keinen Plot hat, sondern es ist einfach nur diese Frage, können sich diese beiden Menschen überhaupt näher kommen? Ist da eine sexuelle Chemie? Also die beiden haben Sex, das können wir vorwegnehmen. Das sind auch sehr ausführliche Sexszenen, wahrscheinlich der sexuell extremste Film des Festivals. aber es geht dann vor allem halt um diese, ich würde mal sagen, Poetik der Erotik des Begehrens, die Guadagnino immer wieder in seinen Filmen anstellt und immer wieder in neuen Konstellationen durchspielt. Hier geht es jetzt um die Lust an der Telepathie, also das Gegenüber wirklich begreifen, verstehen zu können, was man dann mittels der Drogen zu erreichen versucht. Diese zweite Filmhälfte von Queer begibt sich nach Südamerika in den Dschungel, wo die beiden also Ayahuasca ernten gehen wollen, um mal so einen richtigen Drogenrausch oder Ekstase zu erleben. Wie ist das für dich aufgegangen? Ich hatte das Gefühl, das ist ein Film, der bei weitem nicht so gefällig ist wie Challengers und wahrscheinlich bei weitem nicht so viele Menschen ansprechen wird, sondern der ist schon sehr viel sperriger. Es ist wahrscheinlich neben Suspiria Guadagninos abgefahrenster Film, weil er halt sehr viel mit so trippy Drogenvisionen spielt, eben wie gesagt eigentlich gar keinen Plot hat, sondern das ist eher so eine schwelgerische Momentaufnahme. Wie ist das für dich aufgegangen? Und vor allem, möchtest du die Langfassung? Denn es ist ja schon im Vorfeld durchgesickert, dass der Film von ursprünglich über 3 Stunden dann noch kurz vorher, als man noch keinen US-Verleih hatte, noch auf 130 Minuten runtergekürzt wurde. Ist das für dich aufgegangen? Hast du gemerkt, dass der Film ursprünglich länger war?
Ja, Ich war aber durchaus froh, dass es nicht ist.
Okay.
Auch wenn ich noch mehr extreme Sexszenen gerne gesehen hätte, weil da wurde ja anscheinend einiges rausgeschnitten, wie der Alberto verraten hat. Ich kann nicht sagen, dass ich enttäuscht war, weil ich bei Guadagnino immer mit Vorsicht irgendwie reingehe, weil ich zum Beispiel Suspiria überhaupt nicht mochte. Bones and All fand ich ein bisschen enttäuschend. Challengers mochte ich schon sehr. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich irgendwie seit einem Jahr Tennis gucke. Ich weiß nicht, ob ich da objektiv sein kann. Ich fand Queer zu theatralisch, zu kulissenhaft. Und ich nehme es ihm auch übel, dass er im Vorfeld gesagt hat, dass er inspiriert wurde von den Filmen von Paul und Pressburger, insbesondere The Red Shoes. Das sind einige, die gehören zu meinen liebsten Filmmachern, schon seit Jahren. Und wenn ich mir halt dann demgegenüber Queer anschaue, dann sehe ich, ja, eine durchaus berührende, zarte Geschichte von der Suche nach einer profunden Verbindung zwischen zwei Menschen. Das ist ja die Geschichte von Daniel Craigs Figur in dem Film. Und die Dschungelhälfte finde ich auch wirklich toll, Leslie Mendel insbesondere, und auch die Schlange, die da vorkommt, und das Faultier. Aber man sieht schon sein Problem, zu wenige Tier-Reaction-Shots. Er könnte wirklich von Steven Spielberg und den Gänsen in Warhouse lernen. Aber davon unabhängig habe ich einfach das Gefühl, dass so dieses Bühnenhafte ihm nicht liegt. Also ich finde die Performance zum Beispiel von Daniel Craig sehr, sehr gestelzt am Anfang. Ich verstehe auch, warum die Figur so angelegt ist, weil er im Grunde in so einen gewissen Verhaltensweisen drin ist, die er angelernt hat, um überhaupt sozusagen sich ausleben zu können in so einer Gesellschaft, die da gerade in den USA, wo er vorher war, aber auch in Mexiko, die sowas nicht als legal oder irgendwie akzeptabel betrachtet, männliche Liebe sozusagen. Und trotzdem ist es aber so anstrengend. Das ist so anstrengend, wie er redet. Diese komische stereotype Haarmatte in seiner Stirn. Ich wollte ihm die ganze Zeit Jahre zurückkehren, was für mich kein Kritikpunkt ist, aber es fühlt sich irgendwie alles so konstruiert an, als wenn du alles zusammensetzt. Statt der wilden Romantik von einem Paul Pressburger-Film, statt der Energie, die sie aus der Artificialität ziehen, hast du hier einfach nur noch die Künstlichkeit, nur noch die Sets und dann dazwischen mal einen schönen Sonnenuntergang. Und das fand ich so enttäuschend, ehrlich. Also es gibt viel, was ich an dem Film mag, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Guadagninos Stärke in dieser Art von Filmmacherei liegt. Das hat mich schon bei Suspiria gestört, und ich habe schon das Gefühl, dass seine Stärke eher so in diesem Versuch, Figuren auf ihren naturalistischen Bestandteile runterzubrechen liegt. Das, was man in den Settings von so einem Film wie Call Me By Your Name, aber auch Bones and All und in Teilen auch Challengers eben hat, dass man das Gefühl hat, diese Figuren sind wirklich da, wo der Film denkt, dass sie sind. Weißt du, das ist schwer auszudrücken. Das habe ich überhaupt nicht. Figuren sind hier nirgends, außer im Kopf von ihm. Und diese surrealen Einschübe wirken für mich auch so gestellt, unorganisch, so kontrolliert. Man kann da nicht einen Drogenrausch so kontrollieren. Also wirklich. Da war ich schon enttäuscht, obwohl ich den Film mochte.
Ich mochte den sehr, muss ich sagen. Und es stimmt, diese Craig-Figur und diese schauspielerische Leistung, die er da zeigt, die ist ein bisschen schwierig zu greifen, aber das war für mich eher eine Stärke, weil du hast schon gesagt, das ist eigentlich nicht so wirklich eine Figur, das ist eher so eine auch Projektion innerhalb des Films, weil er dann noch dazu kommt, dass es nicht einfach nur diese Rolle ist, die Craig verkörpert, sondern es ist dann auch gleichzeitig noch der Autor, also William S. Burroughs, der da mit reinkommt, der sich wiederum selbst abgespalten hat in diese Romanfigur, also all diese Ebenen werden da überlagert, und er ist ja nun mal auch als William Burroughs verkleidet in dem Film, Daniel Craig, also man hält sich da schon sehr stark dran, und diese Trip-Sequenzen sind dann halt eine große Hommage, also an diese eher surrealen Bildwelten, die Burroughs dann mitunter in seinen Romanen auch anreißt und die auch von anderen Filmschaffenden mitunter schon adaptiert wurden.
Auch besser adaptiert wurden.
Auch besser, meinetwegen, kann man drüber streiten. Für mich hat es wunderbar funktioniert. Ich fand gerade diese ganze letzte halbe Stunde unglaublich stark. Also einmal, wenn sie dann den großen Drogenrausch erleben, und dann gibt's so eine Sequenz, wo also diese zwei Körper miteinander verschmelzen, und der lässt sich wirklich Zeit, solche Momente auszukosten. Also, dass sich das alles in so einem tranceartigen Sog auflöst. Das ist ein sehr performativ gedachter Film in vielen Momenten, der auch mit diesen auch ekelhaften Eindrücken spielt. Also, es ist zwar, du sagst, das ist ein sehr künstlicher, ein sehr kontrollierter Film, der auch seine Künstlichkeit immer ausstellt, aber trotzdem gelingen mir irgendwie Bilder, wo ich das Gefühl hatte, ich kann die riechen. Also diese ständige Umhertorkeln im Schnaps, und es wird eigentlich nur gesoffen und geraucht in diesem Film. Und also man hat schon das Gefühl, davon sehr mitgenommen und eingenommen zu werden. Und gerade dieser Epilog, den er auch hinten ranstellt, wo nochmal so eine Selbstbespiegelung vorgenommen wird, wo diese Vereinsamung von Craigs Figur nochmal auf den Punkt gebracht wird, das fand ich schon sehr stark, und ich hoffe sehr, dass ich Guadagnino vielleicht doch nochmal an den Schneidetisch setze und uns eine längere Version dessen liefert, weil ich glaube, gerade was das Greifen von dieser Hauptfigur angeht, da ist schon einiges verloren gegangen. Also wenn das stimmt, was Barbera sagt, dass so diese ganzen Cruising-Abenteuer von Daniel Craig in Mexiko rausgeschnitten wurden, davon ist jetzt nur noch eine einzige im Film übrig. Ich glaube, das erzählt sich schon nochmal besser und man bekommt das mehr zu greifen, was diesen Charakter ausmacht, was ihn antreibt, wo wir halt jetzt in der Version, die wir gesehen haben, da ist halt alles so runtergekürzt auf die nötigste Information. Aber ich glaube, das passt nicht so ganz zu der Erzählweise des Films, der halt, ich sag's nochmal, keinen Plot hat. Also man kann da nicht mit einer Erzählökonomie so wirklich rangehen und sagen, das muss jetzt das Publikum erfahren, um da von Punkt A nach Punkt B zu kommen, sondern das ist halt dieses Schwelgen in Miniaturen und Kontakten und Begegnungen, die Menschen erfahren. Aber mir hat das sehr gut gefallen, wie eigentlich fast alle Filme. Ich finde, das ist einfach ein grandioser Regisseur und es ist immer wieder eine große Freude, einen neuen Film von ihm zu sehen. Ich schaue mal eben auf meine Liste. Wir müssen auf jeden Fall noch fix über Almodóvar reden. The Room Next Door, wo ich direkt sagen kann, ich habe gar nicht allzu viel dazu zu sagen, außer ich fand es sehr schön. Also Julian Moore und Tilda Swinton spielen die Hauptrolle in einem Sterbebegleitungsdrama. Und wir haben Szenen von Tilda Swinton und Julian Moore, die zusammen ins Kino gehen, die Kaffee trinken, die Bücher kaufen gehen, die über Bücher reden. Und dafür bin ich schon die Zielgruppe, würde ich sagen. Also mir hat es große Freude gemacht, den beiden zuzusehen. Wie ging es dir?
Also ich bin die Zielgruppe für den Innenarchitektur-Porn, der da stattfindet. Ja,
in dem grün und rot.
Ja, weil die gehen ja da ja so mehr oder weniger in die Wälder, in so eine super Airbnb-Villa, ja. Die ich mir auf jeden Fall niemals leisten könnte. Aber ich bin ja auch keine berühmte Schriftstellerin. Ja, ich kämpfe so ein bisschen mit den Almodóvar, insbesondere seit der Digital dreht, weil ich dann seitdem noch vermehrt den Eindruck habe, dass es aussieht wie eine Daily Soap manchmal. Mhm. Das ist hier nicht ganz so schlimm, würde ich sagen, was auch an dem Setting liegt, weil die Räume hier weniger nach Ikea, sondern eher nach irgendwie was konzentrierterem, besonderem, einzigartigen aussehen, anders als in den letzten Filmen. Und mich hat es sehr berührt. Also ich hatte ein paar Probleme am Anfang so über diese sehr gewollten Dialoge erstmal hinwegzukommen, das zu akzeptieren, so reden diese Menschen auf Englisch, also ein erster englischsprachiger Langfilm. Und das wird ihm ja auch irgendwie vorgehalten, dass die Dialoge nicht so überzeugend sind in der englischsprachigen Presse. Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, das ist einfach was, da musst du halt so einen größeren Schritt gehen und dann ist der Film eben so. So funktioniert das ja absichtlich so gemacht. Und dass sie auch so reden, nicht nur so betonen. Und wenn man erstmal in dem Flow ist und sich mitnehmen lässt, dann hat man hier ein sehr, sehr berührendes und ehrliches Drama, auch im Umgang mit dem Tod. Und ich sehe gerade, wie eine Eidechse den Baum runter tollt.
Es ist dort so wahnsinnig exotisch.
Ja. Aber wie gesagt, der Almodóvar war es gut.
Ja. Ich denke, der ist halt einfach sehr transparent in dem, was er macht. Also dieses Plädoyer für den freiwilligen Tod als Sterbehilfefilm ist klar. Die ist sehr anrührend umgesetzt, finde ich. Sehr ehrlich umgesetzt. Es hat für mich aber jetzt nicht die künstlerische Radikalität und Vision, wie sie zum Beispiel Ivo dieses Jahr hatte von Eva Trobisch, der auf der Berlinale gezeigt wurde. Das ist schon nochmal ein anderer Zugriff auf dasselbe Thema. Aber es ist, ja, wie gesagt, eine große Freude, den beiden Schauspielerinnen zuzusehen. Und es ist ein durchschnittlicher Almodóvar, aber ein durchschnittlicher Almodóvar, der sehr sehenswert geraten ist. Wir drücken hier so ein bisschen auf die Tube, denn der nächste Termin steht bevor. Wir sollten noch kurz reden über den wahrscheinlich auch in diesem Jahr radikalsten Film hier auf dem Festival. Er ist wieder von Harmony Korine, der letztes Jahr Agrodrift mitgebracht hat, diesen ja Gaming Gangster Selbstjustizfilm, der in Infrarot- und Nachtsichtaufnahmen gedreht wurde und also alle Farben komplett verfremdet hat und diese audiovisuelle Trip sein wollte, wo man also Farben und Formen auf der Leinwand nochmal ganz neu sehen sollte. Jetzt hat er wieder einen Film gemacht, der seine Bildwelten aus dem Digitalen bezieht, aus dem Gaming, aus dem Livestreaming, alles, was so auf Social Media stattfindet, und erzählt die Geschichte in Anführungszeichen eines Videospiels, in dem man reiche Leute überfallen kann. Dieses Unternehmen, das das Spiel entwickelt, wird gehackt. Das Spiel landet vorzeitig im Darknet und jetzt verschmelzen Spieler mit diesem Spiel und wir sehen also dann über anderthalb Stunden hinweg so einen live gestreamten Raub, Mord, Überfall auf ein Anwesen. Also Leute werden ausgeraubt, es wird randaliert, es werden Menschen mit Messern und Pistolen abgemetzelt. Zwischendrin tauchen dann immer wieder diese Videospieleffekte auf. Links im Bild läuft ein Chat durch die ganze Zeit. Das alles gefilmt aus der Ego-Perspektive noch dazu. Also hört sich wild an, ist auch wild. Ich war wahnsinnig seekrank bei diesem Film irgendwann. Ich war froh, als es vorbei war. Also er sucht wieder dieses, auch hier das sehr Performative, diese sensorische Überreizung, diese Reizüberflutung, die über uns hinwegprasseln soll, die uns jede Orientierung rauben soll. Und ich habe mich gefragt, ist das nicht doch ein sehr moralisierender Film? Also ich glaube nicht, dass Harmony Korine sich das so gedacht hat. Ich glaube, der will sich einfach nur austoben und seinen Edgelord, der im Namen der Produktionsfirma steht, auch raushängen lassen, um da so das neue Kino der Zukunft zu präsentieren. Er sagt ja, das alte Hollywood-Kino gibt's. Als wir sind hier verunsichert, hier schleicht dieses Tier um uns herum. Harmony Korine denkt, dass Hollywood kreativ bankrott ist und dass es jetzt endlich diese neuen Erzählformen braucht, die er halt, wie gesagt, in diesem Digitalen wittert. Ist das das neue Kino, was wir da sehen?
Also ich war am meisten, glaube ich, gespannt auf den Einsatz von KI-Mitteln.
Stimmt, das ist auch noch drin.
Weil ehrlich, ich finde Filme, die eine Gaming-Perspektive einnehmen, in der Regel reizlos, weil eben immer das Spannendste beim Gaming fehlt. Und das sage ich als jemand, die nie mehr als 15% von GTA 4 geschafft hat. Einmal, weil da Dinge passiert sind, die ich nicht... Ich habe es einfach nicht geschafft. Ich bin auch bei Battle... Ich spiele irgendein Battlefield gerade und bin immer noch in der Auftaktsequenz, weil ich immer getötet werde. Und diesen ganzen Aspekt, der wird ja nicht hier in irgendeiner Form adressiert. Die Kontrolle und den Kontrollverlust, der das Gaming ja so spannend macht. Deswegen habe ich daran ehrlich gesagt... oder das übt für mich keinen Reiz aus. Ich finde es nicht spannend und ich hoffe auch, dass er das irgendwann mal loslässt wieder. Am spannendsten fand ich den Einsatz von KI und überhaupt so den visuellen Effekten, um so den Gaming-Look zu imitieren. KI wird genutzt, um Bilder zu verfremden, aber vor allem auch, um die Aufnahmen von den Gangstern quasi zu verfremden durch so Babygesichter. Genau. Dadurch entsteht der Titel Baby Invasion. Und diesen Effekt, den habe ich mir die ganze Zeit, ich habe mich so gefreut darüber. Ja. Jedes Mal, wenn da so ein Babygesicht kam, dachte ich, ach, doch, wieder was, es passiert wieder was. Weil sonst hat man eben sehr stark so den Fokus auf diesen einen Player, in Anführungszeichen, der verschiedene Missionen in dem Haus quasi durchführt. Und es gelingt ja alles, das alles gelingt in diesem Film, als hätten die noch nie mit mir im Videospiel gespielt. Und das sollten sie mal machen, weil dann würde dieser Film komplett anders aussehen.
Also mehr Unvermögen fehlt, das zu spielen. Mir fällt gerade auf, ich habe mich wieder so in Kopf und Kragen geredet, dass ich meinen eigentlichen Punkt noch gar nicht erklären konnte. Ich meinte ja, der sei moralisierend. Die Verbindung zu Funny Games von Haneke liegt schon nahe. Also ich denke, hier wird so dieses Genre des Home Invasion Horrorfilms wird so weit gedacht, wie es wahrscheinlich noch kein anderer Regisseur bislang betrieben hat. Also dass das so einen Sadismus erhält, dass man das noch aus der Ego-Perspektive ohne irgendeinen Handlungsbogen verfolgt, das habe ich so noch nicht gesehen. Und ich denke, da ist schon diese moralisierende Ebene drin, also wie Gewalt medial ausgeschlachtet wird, wie Gewalt im Internet vollzogen wird, wie Gewalt spielbar wird, also aus so ein Videospiel begriffen wird, was man so voyeuristisch verfolgt. Ich denke, da liegt, es ist auch eine Polemik, aber es liegt schon irgendwie ein wahrer Funken da drin, auch was da so an Reaktionen in diesem Chat da teilweise zu lesen ist, also wie das Ganze so zynisch kommentiert wird die ganze Zeit. Da ist schon, glaube ich, eine Message drin, die der Film gar nicht so angestrebt hat ursprünglich. Aber ich fand das interessant, weil gerade diese interaktive Ebene soll ja wohl künftig dann hinzukommen. Korine hat in der Pressekonferenz verlauten lassen, dass der Film später mal auf dem Smartphone gestreamt werden kann und dass man da
revolutionär.
Ja.
Da ist noch nie jemand drauf gekommen. Sagt hier der Podcaster, der seinen Podcast auf seinem Smartphone aufnimmt übrigens. Nur mal hier, um Transparenz zu schaffen.
Ja, aber wir können nicht parallel noch über andere QR-Codes andere Podcasts jetzt dazuschalten. Zumindest bin ich dazu dumm dafür.
Herzlich willkommen zu Microsoft Teams.
Vielleicht im nächsten Jahr. Jenny, haben wir noch irgendetwas vergessen? Ich schaue auf die Uhr, wir müssen langsam zum Ende kommen, aber gibt es noch irgendeinen Film, über den wir sprechen sollten?
Ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen sollten, aber ich würde auf jeden Fall noch Cloud von Kiyoshi Kurosawa empfehlen.
Ja, bitte.
Der finde ich auch ganz gut zu Baby Invasion. passt. Ist ja in gewisser Weise auch ein Home-Invasion-Film, geht um einen Amazon-Seller im Prinzip. Ja. Also es ist ein anderer Online-Supermarkt oder Online-Händler, aber ist das im Grunde dasselbe. Der Ramsch zu großen Preisen verkauft online und irgendwann fällt das seinen Kunden auf und die begehren gegen ihn auf.
Ja.
Ihnen fehlt nur der Joker, den sie sich sammeln können gemeinsam. Er ist der Bösewicht des Films und unser Held. Und die erste Hälfte ist eher wie ein Horrorfilm gestaltet, zeigt wieder so diese unsichtbare Internetgefahr, wie in den anderen großen Filmen von Kiyoshi Kurosawa, Pulse zum Beispiel. Und die zweite Hälfte ist einfach ein Shooter.
Ja, es ist eine Schießerei, die nicht aufhört.
Genau. Ja, und die ist aber so unspektakulär und selbstverständlich inszeniert, dass es immer schlimmer wird. Je länger es dauert, also ich finde, es gibt so einen Moment, wo der Held jemanden erschießt und merkt, er macht das zum ersten Mal und das ist wirklich gruselig. Und wie bei seinen Verkäufen, so stelle ich mir auch seinen ersten Verkauf vor, da hat er sich richtig high gefühlt und dachte dann, jetzt mache ich das immer wieder sozusagen. Und irgendwann bei der so und so vielsten Person, die er erschießt sozusagen, da fühlt man sich nur noch irgendwie taub. Und das ist so ein Horrorgefühl, das da entwickelt wird, dass ich das im Grunde, obwohl da keine Horrorschocks vorkommen, noch gruseliger finde als den Anfang des Films, der offensichtliche Horrorelemente hat. Und das ist einmal ein sehr starker Film. Von der Anlage insgesamt oder formal gesehen fand ich hier sein Chime von der Berlinale noch ein bisschen spannender. Der war ja wesentlich kürzer, aber Cloud so als auch wieder kapitalistische oder Kritik am Kapitalismus und vor allem der Vereinigung der Privatperson in diesen Handelskreislauf sehr, sehr effektiv gemacht.
Ja, und ich meine, man kann nicht oft genug betonen, was da also gemacht wird. Also dieses Aufstiegs- und Glücksversprechen, was da wieder aufgegriffen wird. Also du musst nur aus der Angestelltenwelt fliehen und musst zur Selfmade Internetpersönlichkeit werden und dann kannst du ganz leicht so dein eigener Herr im Hause sein. Ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber ich denke, es ist auch nicht verkehrt, diese Message immer wieder in neuen Versionen irgendwie auch im Film durchzuspielen. Mir ging es anders. Für mich hat sich der Horror der zweiten Hälfte nicht so ganz eingestellt. Ich fand es dann doch recht langweilig irgendwann, was diese Monotonie, die das erhält. Für mich hat die erste Hälfte aber wunderbar funktioniert. Also wenn ihr einfach nur auf Computerbildschirme drauf filmt und man wartet auch, was passiert da jetzt eigentlich und irgendwann blinkt dann irgendwas auf und irgendwas glückt oder glückt nicht, dann gibt's so Sachen wie, dass plötzlich jemand vorm Haus auftaucht und so weiter. Also dieser Horror, der sich da steigert, den fand ich wieder sehr stark, aber ich würde dann doch sagen, also auch den schon erwähnten Chime von der Berlinale, das ist so sein großes Meisterwerk dieses Jahr, denke ich. Also der war in 40 Minuten so vielschichtig, so vieldeutig, so formal radikal, das hat der neue Film jetzt klaut. Eher nicht so, aber ist trotzdem sehenswert auf jeden Fall. Wir haben jetzt nicht über Disclaimer gesprochen von Alfonso Cuarón. Dabei war es so extrem, was wir da gesehen haben. So
sexuell.
Wir
können das nicht in Worte fassen.
Ja, ja, na komm, wir sagen noch ein, zwei Sätze dazu. Also Disclaimer ist eine Romanverfilmung von so einem Bahnhofs-Thriller, würde ich mal abwatschend sagen, in dem eine Frau einen Roman geschickt bekommt, der starke Parallelen zu ihrem eigenen Leben aufweist. Und es stellt sich dann raus, dass also jemand diesen Roman bewusst so geschrieben hat, um sich an ihr zu rächen, um ein altes Geheimnis ans Tageslicht zu befördern. Und dann zerfällt also die ganze Familie dieser Frau. Das ganze Leben gerät aus den Fugen. Cate Blanchett spielt die Hauptrolle. Und ja, es stimmt, wir müssen es jetzt auflösen. Im Zentrum dieser Geschichte steht ein Urlaub mit sehr vielen sexuellen Begegnungen und das kostet der Film auch aus. Das Interessante ist, dass das so übertrieben als Softporno inszeniert ist, mit so einer säuselnden Frauenstimme, die so singt im Hintergrund. Lala. Es hätte nur noch gefehlt, dass da Je t'aime eingespielt wird im Hintergrund. Das hätte mich auch gar nicht mehr gewundert, wenn das auch noch gekommen wäre. Aber es ist ganz geschickt, dass das dann wiederum als so diese Ebene des Romans enttarnt wird, also der Film im Film oder die künstlerische Adaption, die da abläuft und wie da also mit Fantasien gespielt wird, mit den Bildern, die sich Menschen von anderen machen, auch anhand so kleiner Ausschnitte sich zusammenpuzzeln. Das fand ich schon interessant. Es ist dann auch, geht so in Richtung Cancel Culture Geschichte und wie funktioniert das und wo liegen da auch die Gefahren in bestimmten Wahrnehmungsmustern. Aber ist eine Serie, bei der ich sagen muss, ein einzelner Film hätte locker gereicht. Also dieser Roman hat gerade mal 300 Seiten und daraus 7 Stunden Film zu pressen, das war einfach keine gute Entscheidung.
Gone Girl in Ernst und das ist das Problem. Eine riesen Enttäuschung für mich als Alfonso Cuarón Stan.
Ich habe nur noch zwei Titel auf der Liste, dazu vielleicht nur ganz kurz. Love Diaz, Phantosmia habe nur ich gesehen. Kann ich nur dazu sagen, alles, was Love Diaz in den letzten Jahren gemacht hat, ist da auch wieder drin. Es geht wieder um das Erbe der Philippinen, um Gewaltgeschichten, die da umherschwimmen. Wir müssen schon darüber lachen. Man hat das halt sehr oft gesehen. Das ist dieses Mal ein netter Kniff, dass der Aufhänger ist, dass die Hauptfigur von so einer Geruchshalluzination heimgesucht wird. Sie riecht nämlich immer Moder in ihrem Alltag. Das ist eine schöne Idee, finde ich, um das darzustellen. Er dauert nur 4 Stunden dieses Mal, nicht noch länger wie sonst. Aber ist jetzt ein Film, wo ich sagen würde, der ist was für Love Diaz Komplettisten. Aber wenn man da jetzt neu einsteigen will, hat er wesentlich stärkere Filme gemacht, auch wie er mit den Bildern umgeht. Und alle anderen bekommen halt vor allem Altbekanntes zu sehen. Und der andere, Baby Girl, ist der weitere Sexfilm, der hier im Programm gezeigt Sexfilm. Wurde.
Du steigerst die Erwartungen, die man nicht erfüllen kann, glaube ich, mit dem Film.
Nicole Kidman und Harris Dickinson spielen die Hauptrolle. Nicole Kidman, eine Unternehmerin, die sich auf ein Sadomaso-Abenteuer einlässt, um einmal ihre verborgensten Fantasien mit diesem viel jüngeren Praktikanten in ihrer Firma auszuleben. Haben Leute auf Twitter beschrieben als the horniest movie I have ever seen, habe ich gelesen. Also auch da kann man sagen, Leute müssen einfach mehr ins Kino gehen. Würdest du sagen, das ist ein geglückter 50 Shades of Grey Aufguss oder auch ein Update dessen? Oder ist das Erotik-Kino wieder da? Wie ist es dir damit ergangen?
Also ich würde sagen, es ist ein geglücktes 50 Shades Update, insofern, dass bei 50 Shades, da war nichts geglückt in irgendeiner Form, weder die Erotik-Szenen noch der eigentliche Stoff und die Inszenierung und Erzählung dieses Stoffes. Und da bietet Baby Girl auf jeden Fall einen originelleren, erfrischenderen, leichteren Ansatz, der aber, also der quasi, wo man aber das Gefühl hat, ständig bei jeder Szene, da versucht jemand, um The Last Jedi Hater zu zitieren, die Erwartungen zu unterwandern. Und das hat mich persönlich nicht gestört, weil das ist ja quasi der Reiz des Films. So, man kommt immer wieder in so eine Situation, wo man zum Beispiel denkt, bin ich jetzt hier in Fatal Attraction gerade? Und dann wird irgendwie ein Schwenker gemacht, den man nicht erwartet hat. Und das so funktioniert der ganze Film. Man hat eine Parallele im Kopf und es passiert was anderes. Und das kann einem, glaube ich, auf die Nerven gehen oder am Ende irgendwie zu wenig führen. Aber ich hatte daran meinen Spaß und finde, die Erotik im Kino ist nicht zurück mit Baby Girl, aber sie, wir brauchen mehr Baby Girls auf der Welt. Und ich bin vor allem beeindruckt wieder von Harris Dickinson, der wirklich Triangle of Sadness einfach hinter sich gelassen hat, den Ruben Östlund Schatten entkommen ist und hier, glaube ich, so endlich seinen Breakout-Moment hat. Weil Nicole Kidman ist natürlich ganz groß in dem Film, aber er spielt ja die interessanteste Rolle in dem Film.
Ich fand an diesen Erotik-Szenen, fand ich ganz interessant, dass es halt einerseits angelehnt ist auch an so jüngere Filme wie Leo Grant, diesen Film mit Emma Thompson, der auch einen ungefähr artverwandten Plot hat. Also war auch eine Frau mittleren Alters, die sich einen sehr jungen Mann quasi herbeibestellt, um so mal andere sexuelle Fantasien auszuleben. Und da wird es auch zu so einem sehr langen Kammerspiel und Sprechen über Sexualität, über Scham, auch Gelüste auszudrücken, diese auszuleben, mit dem eigenen Körper umzugehen. Und Baby Girl macht das auch, aber der macht das nicht als so ein Kino, wo man den Eindruck hat, das hätte auch ein Podcast sein können, sondern der wagt sich dann schon auch so Dinge zu bebildern und visuell darzustellen, sehr plakativ teilweise, also wenn sich Nicole Kidman beim Sex unter einem Kopfkissen verstecken will, so dann wissen wir natürlich alle, wie das gemeint ist, aber er versucht zumindest Wege zu finden, in diesen Sexszenen verhältnismäßig weit zu gehen, die mit einer gewissen Drastik auch zu bebildern teilweise, mit einer Unverfrorenheit. Und das mochte ich. Ich fand, das ist irgendwie ein sehr zeitgemäßer Film, um Also überhaupt ein Kino, das gerade auslotet, wie man überhaupt mit Sexualität umgehen kann, wie man sie bebildern kann, was man davon bebildern sollte. Und das ist ein Kino, das sich dagegen diesen Wahn einiger Leute stellt, wir brauchen weniger Sex und nur noch Sex, wenn es dem Plot dient, sondern das ist ein Film, der das schon sehr zelebriert, wenngleich es sagen würde, wieder zum Schluss, also so diese alte Ordnung wiederhergestellt wird, das ist so von 50 Shades of Grey doch nicht allzu weit entfernt, wie diese Neubefragung, die es zuvor eigentlich sein sollte. Wir haben jetzt einen Streifzug unternommen durch so die prominentesten A-Titel des Programms, auf die wahrscheinlich sich die meisten Leute irgendwie freuen, von denen einige Leute vielleicht so ein bisschen was gehört haben auf Social Media. Jenny, ich bedanke mich bei dir auch in diesem Jahr. Wir saßen dieses Mal in wesentlich besseren Umständen hier, auch wenn die Schiffe im Hintergrund gehupt haben und die Eidechsen kreuchen und fleuchen um uns herum.
Und die Mücken. Ich habe das Gefühl, meine Füße werden gerade zerstochen, aber red ruhig weiter.
Die Mücken auch. Wir ergreifen jetzt langsam die Flucht. Wir nehmen diesen Podcast am Mittwoch auf in der zweiten Festivalwoche. Also 3 Tage sind jetzt noch offen. Ich habe gehört, dass für dich noch Horizon Teil 2 unter anderem ansteht. Es steht unter anderem noch an der neue Film von Wang Bing, der 3. Teil seiner Fabrik-Trilogie, auf den freue ich mich sehr. Können wir jetzt leider nicht mehr thematisieren, aber vielleicht hat man ja irgendwann nochmal die Chance, darauf einzugehen in irgendeiner Folge oder wenn sie regulär erscheinen. Und ich würde sagen, wir stürzen uns jetzt zurück in den Festivaltrubel, in den nächsten Film, in den nächsten Text, der geschrieben werden muss. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören und sage Tschüss und bis bald.
Tschüss.